Sind wir alle noch da?
Oh, ist das aufregend.
Jetzt bin ich wirklich ein bisschen aufgeregt.
Dieses Internet.
Oh.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Folge 1713. Und ich bin der Daniel, aber ich bin wie immer nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste da. Fangen wir mal mit dem Christian an. Guten Morgen.
Das ist aber unhöflich. Guten Morgen.
Ich werde auch sofort erklären, warum ich so unhöflich bin, weil dich haben die Leute bzw. unsere Patrons am Samstag schon in der News-Folge gehört. Deswegen bedarf es bei dir keiner großen ausführlichen Vorstellung. Ganz im Gegenteil zu unserer zweiten Gästin, das ist nämlich die Nina, die ist das erste Mal da. Guten Morgen.
Guten Morgen. Na?
Und deswegen war ich auch so unhöflich und habe dich, obwohl du eine Frau bist, als zweites vorgestellt, weil du jetzt nämlich mal vorstellen darfst, warum die Leute dich vielleicht schon kennen könnten oder was du sonst so machst im Internet, wenn du nicht in aller Herrgottsfrüh aufstehst und in anderen Podcasts zu Gast bist.
Nun, also wenn ich tatsächlich sowas nicht mache, wie du gerade alles wunderschön gesagt hast, dann bin ich unterwegs als Streamerin auf Twitch, als Game-Bloggerin auf so einem Fashion-Blog und was mache ich noch im Internet? Ich twitter ganz viel und tue all diese ganzen wunderschönen Social-Media-Dinge, die alle so machen. Aber primär bin ich hier natürlich zu Gast, weil ich ganz, ganz viel Computerspiele spiele in das Internet rein als Stream. Nicht nur bei mir auf meinem eigenen Kanal, sondern eben auch bei dem deutschen NVIDIA-Kanal.
Und man findet dich dort unter?
Oh, ich darf sogar Werbung machen. Wow, ganz aufregend. bei Twitch ist es twitch.tv/oddnina tatsächlich. Und wenn man mal bei uns auf NVIDIA reingucken will, twitch.tv/nvidia_de. Ah.
Gut, verlinken wir aber auch im Blogpost. Wie gesagt, der Name Oddnina, alle Leute, die bei uns im Discord aktiv sind, die kennen dich sowieso, weil du da ständig rumpöbelst, hätte ich jetzt fast gesagt. Dich oft äußerst, sagen wir mal so. Gut, wir reden heute über ein Spiel, was du, glaube ich, auch sehr regelmäßig auf deinem Twitch-Kanal streamst. Das können wir dann gleich nochmal auch besprechen. Es geht nämlich um Rainbow Six Siege. Das haben wir bereits in Folge, ich habe extra nachgeschaut, 1469 besprochen und anhand der Zahl der Folge wird man wahrscheinlich schon merken, dass es eigentlich ein bisschen älter ist. Das Spiel ist nämlich bereits im Dezember 2015 erschienen, also wird demnächst ein Jahr alt, erster Geburtstag mehr oder weniger. Und da habe ich letztens eine sehr ungewöhnliche News gelesen, nämlich dieses Spiel hat jetzt mehr Spieler als damals zum Launch. Also Rainbow Six Siege hat mehr Spieler denn je aktuell. Also scheinbar muss Ubisoft da irgendwas richtig machen und deswegen machen wir jetzt eben auch eine Revisited-Folge. Und vielleicht mal Christian, du hast ja auch so ein bisschen mehr Einblick nochmal in die Branche und so, weil du, das haben wir ja in einer letzten Folge auch schon mal erklärt, vor einigen Jahren noch für Ubisoft gearbeitet hast. Das ist doch was eigentlich, also fast nie vorkommt, dass ein Spiel nach einem Launch sogar nochmal einen Spielern zulegt. Normalerweise ist doch immer so eine große Launch-Bubble und dann geht's kontinuierlich runter, oder?
Ja, normalerweise ist das so, gerade bei den Ubisoft-Spielen, weil Ubisoft ja eigentlich eher Singleplayer-lastig ist. Und da ist es natürlich ganz ganz radikal. Und ja, meiner Meinung nach ist das einfach scheinbar dann der Beweis dafür, dass es ein erfolgreiches Online-Multiplayer-Spiel geworden ist. Weil ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber ich glaube, bei Counter-Strike läuft das auch immer ähnlich, dass die die Spielerzahl da mit den Jahren eher wächst. Und das freut mich natürlich, weil mir das Spiel sehr gefällt.
Mhm. Also bei mir ist es immer so ein Spiel, ich will das immer irgendwie wieder spielen und denke mir immer, ah, wenn ich es mal wieder im PSN sehe, dann join ich mal wieder irgendwie da rein in so eine Partie und dann finde ich aber immer leider keine Zeit, weil so viele andere Spiele rauskommen oder weil ich irgendwas anderes machen will und das finde ich immer irgendwie so ein bisschen schade. Ich glaube, bei Christian ist es sowieso ganz andersrum. Ich glaube, der findet keine Zeit für andere Spiele, weil er nur Rainbow Six Siege spielt. Zumindest ist er da immer online. Nina, wie ist denn bei dir? Du spielst, glaube ich, auf dem PC und wie oft spielst du denn noch?
Also noch gar nicht so, sondern wir spielen auf jeden Fall fest immer einmal die Woche, weil ich für NVIDIA Rainbow Six Siege mit meiner Community zusammenspiele und deswegen ist einmal die Woche mindestens Pflichttermin. Ich glaube, sonst würden mir meine Leute auch aufs Dach steigen. Die haben nämlich daran auch viel zu viel Spaß. Und ich habe das Spiel selbst sehr, sehr spät erst entdeckt. Ich spiele das noch gar nicht so lange. Noch gar nicht so lange will heißen irgendwie 3-4 Monate oder so. Und gehöre also, ja, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die das damals am Anfang nicht mitgehypt haben. Ich habe das auch, ich habe ein sehr, sehr konträren, so ein konträres Verhältnis zu Shootern. Also ich finde, das habe ich auch schon mal erzählt in einem Podcast, Counter-Strike total großartig, kann es aber überhaupt nicht spielen und bin deswegen immer so ein bisschen zögerlich, wenn es um andere Shooter geht. Ich liebe Shooter, aber ich bin selten wirklich gut in einem. Und ich habe auch selten irgendwie den Drang, wirklich gut in einem Shooter zu werden. Und das war bei Rainbow Six Siege dann plötzlich ganz anders. Was vielleicht auch daran liegt, dass eben meine Community mich unheimlich gebackt hat. Und wir haben jedes Mal mehr Spieler, die mitspielen wollen während der 6-Stunden-Schichten, die ich dann bei Nvidia schiebe, als dass wir tatsächlich Spieler reinholen können. Wir haben jedes Mal eine Warteliste von mindestens 4-5 Spielern und die warten schon in den Channeln, also in den Talk-Channeln bei uns auf dem Discord, warten die schon, bevor wir überhaupt angefangen haben, schon eine Stunde davor. Also das ist ein unheimlich beliebtes Spiel geworden bei mir in der Community und es wird unheimlich gut angenommen und ich liebe dieses Spiel. Also es ist wirklich so.
Siehst du, da geht's dir genau anders als mir, weil wenn ich irgendwo auf einen Server joine, dann gehen immer alle. Ne? Christian, dann sagen immer alle, ich muss noch einkaufen und ich glaube, die Geschäfte machen gleich zu und so. Und dann mit mir will immer keiner spielen.
Ja, für den Daniel hat PlayStation auch extra dieses Offline-Erscheinen-Feature bei PlayStation eingeführt.
Ja, genau.
Oh, wow.
Jetzt sind wir schon fast ein bisschen ins Thema eingestiegen, vielleicht für die Leute, die überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was Rainbow Six Siege ist oder es mittlerweile wieder vergessen haben. Ich glaube, es werden nicht so viele sein, aber vielleicht kannst du trotzdem, Christian, noch mal ganz kurz die Basics zusammenfassen, um was es in dem Spiel eigentlich geht.
Also in dem Spiel geht es eigentlich immer darum, dass man 5 Terroristen gegen 5 Counter-Terrorists hat. Die Terroristen barrikadieren sich aus verschiedenen Gründen ein. Entweder haben sie eine Geisel, ein gefährliches Gut oder Bomben und haben dann zu Beginn der Runde 30 oder 40 Sekunden Zeit, je nachdem welchen Spielmodus man spielt, alles zuzubauen. Und die Counter-Terrorists müssen dann mit verschiedenen Gadgets sich da durchbrechen und entweder die Geisel retten, die Bombe entschärfen oder das Gefahrgut sichern oder halt alle Gegner töten, um zu gewinnen. Und die Terrorists müssen halt entweder die Zeit überleben oder halt alle Counter-Terrorists töten. Und ja, das ist, glaube ich, so ganz einfach gehalten, das Spiel.
Würde ich jetzt zustimmen. Hat er was vergessen, Nina?
Ich überlege gerade. Tatsächlich gibt es ja noch so ein paar extra kleine Spielmodi, die werden aber im Multiplayer nicht gespielt, ne? Also es gibt dann noch so Situationen, die dir praktisch dann auch die unterschiedlichen Operatoren, nennen sich die ja, dass die im Grunde vorstellen und damit du ein bisschen mit denen üben kannst. Und es gibt noch einen weiteren, in den sind wir mal ganz aus Versehen reingerutscht. Da hat, glaube ich, irgendeine Streamerin vergessen, den richtigen Modus einzustellen in so einem privaten Match. Und dann hatten wir plötzlich so einen taktischen Realismus-Modi. Und da gibt es dann genau die gleiche Geschichte mit einer Geisel oder einer Bombe. Allerdings fehlen einem auf einmal die ganzen Marker. Und man weiß nicht mehr, wo die anderen sitzen. Und es wird einem im Grunde nichts mehr angezeigt, außer dein eigenes Leben. Und wenn du dann so ein Magazin nachlädst, dann schmeißt du auch mal so ein halbvolles Magazin weg, weil das ist ja im realistischen Szenario auch so. Und das war auch richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Erst waren alle verwirrt, total panisch. Und dann so am Ende, als wir dann wieder angefangen haben, normal zu spielen, hieß es dann, das war ja jetzt langweilig. Wollen wir nochmal das andere versuchen, weil es einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad hat plötzlich. Also das war auch noch ziemlich cool.
Das ist so ein Hardcore-Modus. Den kannst du aber, glaube ich, doch im Prinzip über alle Spielmodi spielen,
ja,
oder?
Genau. Genau, okay. Genau. Mhm. Kannst du einfach anschalten und dann spielt er das über die anderen Spielemechaniken hinweg.
Mhm. Gut, also nachdem wir jetzt die Basics nochmal gesetzt haben, wir haben damals zum Launch kritisiert, dass das Spiel durchaus technische Probleme hat und deswegen waren wir auch so ein bisschen uiuiui, gute Basis, also wirklich vom Spielprinzip und vom Kern her durchaus Potenzial. Aber die Frage ist halt, kann Ubisoft diese technischen Probleme in den Griff bekommen? Also ich weiß, dass wir damals zum Launch das Gefühl hatten, man muss da, sagen wir mal, 60% der Spielzeit in der Lobby warten, weil einfach immer wieder Leute rausfliegen. Dann muss man wieder zurück ins Menü, muss wieder einen neuen Squad aufmachen und das war alles sehr fummelig. Dann ist es oft so passiert, dass Leute in der laufenden Partien teilweise ganze Teams rausgeflogen sind. Also dass wir auf dem Server rumgelaufen sind und so gedacht haben, boah, die verstecken sich aber gut, bis dann jemand mal auf die Idee kam, in die diese Teamübersicht zu gucken und zu sehen, dass dieses andere Team nicht mehr da ist und wir deswegen die auch nicht gesehen haben. Oder man hat teilweise Waffen oder Arme oder Beine oder sowas durch Wände durchgesehen, was halt natürlich jetzt gerade für so einen taktischen Team-Shooter, wo auch dann Insta-Death ist, also wenn du erwischt wirst, dann bist du auch tot und musst für den Rest der Runde zugucken, wo das halt total wichtig ist, dass du eben nicht durch die Wand durchsiehst, wo der ist, weil das halt über Sieg und Niederlage des ganzen Teams entscheiden kann, wenn man durch die Wand sehen kann, wo die anderen sind. Und das waren alles so Kleinigkeiten, wo man schon gemerkt hat, okay, das können die in den Griff bekommen, aber es sind halt doch massive Probleme und das Spiel hätte wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt in dieser Form nicht erscheinen dürfen. Christian, wie schaut's denn jetzt aus? Hat man dieses Problem immer noch oder ist das mittlerweile ein sauberes Spiel geworden?
Ja, ich hatte jetzt auch so für die Vorbereitung hier den alten Cast nochmal gehört und ich musste sehr schmunzeln, als ich diese ganzen Probleme gehört habe, weil die hatten wir damals auch und das war echt eine Katastrophe. Und es ist wirklich gar nicht mehr so. Also man hat, keine Ahnung, jedes 30. Spiel vielleicht mal, dass man mal rausfliegt oder so, aber eigentlich hat man gar keine Probleme mehr und es klappt auch alles gut. Also da muss man Ubisoft wirklich Chapeau, da hätte ich nicht gedacht, dass sie da so viel Mühen reinstecken und das Spiel, was halt vom Potenzial her richtig groß war, aber halt diese ganzen Macken hatte, die halt wirklich auch das Spiel kaputt machen hätten können, dass sie die in den Griff bekommen haben und das Spiel jetzt so rund läuft. Also das ist wirklich richtig gut geworden.
Ja, ich würde fast sagen rundär, ne? Also es gibt immer noch diese Glitches. Also das nicht, dass es jemals ein Spiel irgendwie geschafft hätte, alle Glitche rauszukriegen, aber wir haben das immer noch manchmal, diesen Frust. Und das, was dann interessant ist, ist, dass bei den Leuten, die dieses Spiel schon sehr, sehr lange spielen und mit sehr viel mehr Leidenschaft und Inbrunst, dass die dann tatsächlich sofort wieder zurückfallen in diesen alten Modus. Dieser scheiß Netcode wird dann geschrien und dass das alles so blöd ist und dass sie das nicht hinkriegen und dann wird wieder auf Ubisoft geschimpft und so wie man das so kennt. Aber generell stimmt es schon. Also ich bin dadurch, dass ich so spät eingestiegen bin, habe ich den ganzen Frustpart am Anfang nicht mitbekommen. Aber es gibt weitaus weniger Fehler, als am Anfang wohl da gewesen sind. Und wenn welche auftauchen, dann gibt es nur die nicht aufhören können, sowieso über alle möglichen Fehler zu jammern, würde ich fast sagen. Ich finde es halt nicht unbedingt schlimm. Natürlich macht so ein durch die Wand glitschender Arm macht einem ganz gerne mal das Spiel kaputt. Besonders auch in dem Modus, in dem du dich hinlegst, also in dem Crouching. Du kannst dich ja hinhocken oder hinlegen. Und da kann es mal sein, dass so der komplette Rest vom Körper, also so ab Schultern nach unten, dass der mal so komplett einfach über irgendeiner Luke drüber liegt und dann natürlich gesehen wird und wirst du getroffen, weil die Hitbox dementsprechend sichtbar ist. Und das ist dann schon blöd. Aber das hindert das Spiele, die Freude am Spiel nicht mehr. Also es ist dann so, genau. Ja, blöd, du hast dich blöd hingelegt, deswegen klar, bist ja selbst dumm, weißt ja, dass das Spiel das vielleicht auch nicht kann. Aber das ist dann schon, es mindert das Spiel, die Freude am Spiel nicht mehr. Das ist eigentlich ziemlich gut.
Früher in der harten Zeit, also als du nicht dabei warst, da hat man aber mehr gewartet als gespielt. Also das war wirklich, nur in der Lobby.
Original, als ich gerade eben sagte, ne, dass man irgendwie so ein Lobby-Simulator gespielt hat, da habe ich gedacht, so ob du jetzt hustest und ganz so Dead by Daylight sagst, aber das ist tatsächlich so. Ich habe das letzte Mal so frustrierend bei Dead by Daylight gehabt und deswegen spiele ich das Spiel nicht. Ne? Also das muss man sich auch mal reintun. Dead by Daylight, ich finde das Konzept super geil, aber aufgrund dessen, dass es diesen Fehler gibt mit dem mit der Lobby, spiele ich das Spiel nicht. Und bei Rainbow Six Siege steht auch immer noch in der Ranked-Version immer noch Beta dran. Also die Auswahl ist da immer noch nicht ganz fertig. Und man muss damit rechnen, dass dass das Matchmaking vielleicht da auch noch Fehler hat. Und selbst das nehmen wir absolut in Kauf, weil es einfach zu viel Spaß macht.
Ja, und ich muss aber ganz, ganz klar sagen, hätte ich damals nicht mit 5 Leuten Rainbow Six gespielt und wir hätten quasi mit 5 Leuten drüber schimpfen können, wie kacke das gerade ist, dann hätte ich das wahrscheinlich nach einer Woche aufgehört.
Ja, stimmt.
Einfach aus purem Frust.
Richtig. Und das mit dem Team ist sowieso so ein Punkt, der total wichtig ist. Ne? Du musst echt Leute haben, die das voll mit dir durchstehen, weil sonst kannst du das an den Nagel hängen, echt.
Das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage gewesen. Christian, spielst du bis heute mit dieser festen Crew oder spielst du auch teilweise einfach mal auf random Servern?
Nee, wir spielen immer so mit 3 bis 4 Leuten ungefähr. Ja. Also ich habe jetzt mal wieder ein, zwei Mal alleine gespielt und ich muss sagen, im Ranked geht das auch, weil also es gibt einmal den Casual-Modus, wo einfach alle spielen können, wie sie wollen, so ungefähr. Und dann gibt's halt den Ranked-Modus, wo man halt im Rang auf- und absteigen kann. Und da merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Also wenn man alleine spielt, würde ich sehr den Ranked-Modus empfehlen, weil da geht's den Leuten, also da tut's den Leuten auch weh, wenn sie verlieren, weil sie dann halt Minuspunkte bekommen. Und da ist dann auch Teamplay mit fremden Leuten möglich.
Und vor allen Dingen gutes Teamplay, ne? Also ich habe original, das ist jetzt Freitag, nee, nicht diesen Freitag, aber wir hatten am Dienstag habe ich gespielt mit meinen Leuten. Da war ich zu zweit, weil das recht früh war und die meisten bei mir in der Community erwachsen sind und arbeiten müssen. Und dann hatten wir nur, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte nur einen Studenten dabei, aber tatsächlich habe ich einen jungen Mann dabei gehabt, der im Moment noch vorlesungsfreie Zeit hat. Und dann war das easy. Dann konnten wir uns gemeinsam, haben wir gesagt, okay, wir spielen jetzt Ranked, sind in die Ranked-Geschichte rein und haben dann mit einer Gruppe gespielt, die sich über die Kommunikationstools, die man so zur Verfügung hat, super gut verständigt hat. Und der Typ, einer von den Typen, mit dem wir da mitgespielt haben, der war so unheimlich sympathisch, dass wir den direkt danach aufnahmen in die Freundschaftsliste. Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich das überhaupt gemacht habe. Sonst mache ich das besonders bei Shootern mit niemandem. Ich kommuniziere auch nicht innerhalb vom Shooter. Aber bei dem ein Spiel war das dann echt so, dass wir Leute dabei hatten, die wirklich cool waren, wo das echt Spaß gemacht hat, mit denen zusammen zu spielen. Und das wäre auch im Casual nicht möglich gewesen. Da hauen die Leute immer eher ab. Und im Ranked haben die tatsächlich so einen kleinen Anspruch, dann auch dementsprechend gut zu spielen. Die werden ja auch gesperrt, also die kriegen eine Sperre für den Multiplayer und dann ist das Spiel im Grunde unspielbar.
Deswegen. Was meinst du mit Kommunikationstools, Nina? Also die Voice-Chat oder sowas wie Gegner markieren oder Punkte markieren?
Mehr Chat, also tatsächlich der Schrift-Chat, den wir dann benutzen.
Ich vergesse immer, PC-Leute benutzen noch sowas genau, wie Tastatur.
Wir können nicht nur miteinander reden, sondern auch miteinander über Schrift kommunizieren am PC. Das Interessante bei meinem Setup ist ja, dass ich, wenn ich streame, habe ich einen Rechner zum Spielen und einen zum Streamen und mein Mikrofon ist an den Streaming-Rechner angeschlossen, damit ich da den ganzen Kram habe und die Last nicht auf dem Gaming-Rechner liegt. Und deswegen kann ich gar nicht reden. Also ich kann mit denen nicht reden. Ich kann die zwar hören, aber ich kann nicht mit denen reden und deswegen muss ich schreiben. Und über Schrift kann man schon viel regeln. Und als Frau ist es manchmal auch ganz gut, wenn man gar nicht redet, sondern einfach nur schreibt. Und das war aber so nett innerhalb, also das Klima innerhalb des Teams war so nett und wir haben gut gespielt zusammen. Und wenn, sobald das Klima in so einem Team gut ist, dann spielst du auch besser. Und deswegen war das selbst in so einem YOLO-Spiel war das echt gut. Also es hat Spaß gemacht.
Das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt, wenn du da als Frau unterwegs bist. Wie ist denn da die Community? Also es gibt ja durchaus andere Multiplayer-Shooter, die sind da sehr verschrien und da sind leider halt viele Arschgeigen unterwegs, die halt Frauen tatsächlich auch dann gleich schlecht behandeln, wenn sie erkennen, dass es eine Frau ist oder halt mit Sandwich, hahaha, solche Trottel. Ist das in Rainbow Six anders, wenn man merkt, dass du eine Frau bist oder tut sich das da nichts?
Also es ist total interessant, dass du das fragst, weil ich den Unterschied nicht richtig merke. Und das ist alleine das ist schon unheimlich angenehm. Ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Und das liebe ich, wenn ich nicht darauf gestoßen werde, dass ich weiblich bin und dass das komisch ist für einige Leute, dass dann auch noch Shooter gespielt werden. Es gibt immer die Idioten, die dann sagen, ne, Dinge, die ich jetzt nicht zitieren werde. Aber das legt sich relativ schnell, weil dadurch, dass du, wenn du dann ja tot bist, auch die ganze Zeit die Hände frei hast zum Schreiben. Ich habe da schon Diskussionen angefangen, zur Freude des kompletten Chats, in dem es im Grunde nur darum geht, dass ich ihnen gesagt habe, wie pathetic ich das finde, dass sie sich hier hinsetzen und keine Freude mehr an dem Spiel haben, das sie spielen und so. Es gibt da schon sehr viele lustige Geschichten. Generell merke ich den Unterschied nicht wirklich. Die Community ist, was ich jetzt so mitbekomme, sehr, sehr verständnisvoll und auch wenig übergriffig. Also was ich aus anderen Spielen kenne, ich will jetzt nicht alles über einen Haufen scheren, aber bei Counter-Strike ist es zum Beispiel so, dass ich da noch viel weniger kommuniziere. Also da sage ich auch gar nichts und ich rede auch mit niemandem. Das ist bei Rainbow Six Siege weitaus anders. Vielleicht auch, weil ich da drin im Spiel einfach, weil ich das gerne spiele und weil ich es auch nicht ganz schlecht spiele. Also klar, jeder hat mal einen scheiß Tag, aber
Ich wollte gerade sagen, die beste Antwort auf irgend so einen blöden Kommentar ist halt immer noch ein gepflegter Headshot. Und dann ist der wahrscheinlich auch ruhig danach.
Genau, oder so ein Ace direkt danach, weißt du?
Genau.
Einfach so einmal irgendwie eine reinknallen. Ja, genau, so ist das auch. Und deswegen hatte ich da noch nie ein Problem. Und mit meinem Nicknamen ist es halt ganz normal, dass man erkennt, dass ich eine Frau bin. Also es ist halt leicht zu erkennen. Auch für Leute aus nicht deutschsprachigen oder englischsprachigen Ländern. Und es ist daher für mich sehr, sehr wie will ich das sagen, beruhigend im Grunde, dass ich das nicht direkt immer merke. Das macht mir sehr viel Spaß dadurch.
Christian, Nina hat jetzt schon die Sachen angesprochen und Kommunikationstools und hat da eher dann auf den Voice-Chat beziehungsweise den Sprach-Chat beziehungsweise den Tipp-Chat, jetzt habe ich es, sich bezogen. Ich fand's schon damals zum Release, gab's mir so ein bisschen wenig so Sachen, um Befehle zu geben, also um zum Beispiel auch mal eine Tür zu markieren. Also man kann da zwar so einen Marker setzen, aber halt auch einfach, um die Tür mal zu markieren mit einem Befehl, so ich nenne es jetzt mal so wie in den alten Rainbow Six, so Breach that door oder sowas. Ist das was einfach nur mir gefehlt hat? Wurde da mittlerweile irgendwas nachgeliefert oder muss man tatsächlich mit den Leuten sprechen, wenn man wirklich auf Taktik gehen will?
Ja, das ist ein guter Punkt. Sie haben da nicht nachgeliefert. Also ich spiele es auf PlayStation 4, das heißt, wir können nur miteinander reden.
Ich verstehe. Ja, du könntest schon ins Menü gehen und dann bup, 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 bup.
Und da hatten wir auch am Wochenende schon drüber geredet, Dani und ich. Das Problem ist bei der PlayStation ja auch noch, wenn ich da mit 4 Leuten oder mit 3 Leuten in der Voice-Party bin, dann blockt PlayStation ja diese Party und der Chat passt in der Party alleine. Aber du kannst mit den anderen 2 Leuten nicht mehr reden. Und die auch nicht mit dir, also man hört die dann auch nicht. Und das ist wirklich in der Tat sehr unglücklich, diesen Pfeil, den man setzen kann, also der ist dann für 3 Sekunden sichtbar für das Team, der ist natürlich schon praktisch, aber es wäre sehr schön, wenn sie so wie bei Battlefield zum Beispiel, dass sie so ein Menü aufmachen könnten, wenn man es gedrückt hält und dann, wie Daniel gerade schon sagte, sowas wie ja, Breach that door oder jetzt durch das neue Update kann der Operator, der Doktor, der kann jetzt auch heilen und das ist dann ganz oft so, ey, ich habe jetzt 50 Lebenspunkte, heil mich doch mal und dann rennt man so vor dem rum, rennt und er checkt's halt nicht. Ja. Und das ist dann immer sehr ärgerlich, wenn man das dann kurz sagen könnte, need health oder so. Das wäre wirklich, wirklich praktisch, aber
das gibt's noch nicht, das stimmt, wenn ich darüber nachdenke. Dadurch, dass wir ja meistens in einem Fünfer-Team spielen und dann alle zusammen auf einem Voice-Channel setzen, ist es natürlich easy, ne? Dann sagt einer, schreit einer, oh Gott, ich bin down, und dann kommt der nächste angelaufen, wenn es denn der Sichtwinkel im Grunde zulässt. Allerdings stimmt das, da hast du recht, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Was mir halt dann, also die Leute sagen dann immer, ja, ich kann ja eh mit den Leuten reden, aber oft ist es halt so, oder zumindest kann ich mich dran erinnern, dass es halt oft so war, so dieses, oh, da kommen die hinten durch die Tür. Ja, welche Tür? Ja, die da hinter dem Gebäude, wo so, und also selbst sprachliche Kommunikation ist dann eben oft nicht sehr präzise. Und deswegen hätte ich mir halt gewünscht, dass man einfach mal bestimmte Türen markieren kann, dass man vielleicht Routen markieren kann, um zu zeigen, hey, wir laufen jetzt rechts ums Gebäude rum und gehen unten durch die Garage rein oder irgendwie sowas. Dass man halt einfach visuell noch mehr Möglichkeiten hat, auch zu kommunizieren, weil sprachliche Kommunikation ist halt nicht immer das Allheilmittel, was einwandfrei funktioniert, weil eben Leute andersrum stehen und sagen, ja, der kommt durch die rechte Tür, wenn du, und dann geht man halt rein und dann sieht man, ach so, ja, aus deiner Perspektive ist das halt die rechte Tür, aber von mir aus gesehen nicht und so, ne? Und deswegen hätte ich mir halt gewünscht, sie bringen da noch ein bisschen mehr rein. Gut, klar kann man halt sagen, ja gut, Counter-Strike hat so ein Kokolores überhaupt nicht, da musst du mit den Leuten reden und da musst du auch präzise kommunizieren, aber das heißt ja nicht, nur weil es ein anderes Spiel das nicht hat, dass man das nicht hier hätte reinbringen können. Wie sieht's denn so aus mit den Änderungen? Nina hat wahrscheinlich den Vergleich jetzt so gar nicht. Christian, gab's denn jetzt irgendwelche neuen Features, also wo du wirklich sagst, oh, da haben sie wirklich was Elementares dem Spiel hinzugefügt?
Oh doch, oh, und wie?
Also gerade in letzter Zeit haben sie 1-2 neue Updates gezogen, die schon einiges geändert haben, gerade bei den Operatoren. Also wie ich gerade schon gesagt habe, der Dog, der konnte halt früher 3 Pfeile verschießen, wenn man halt down war, aber noch nicht ganz tot, dann konnten einen die anderen wiederbeleben und es dauert halt so 5 Sekunden und da ist man natürlich ein super Opfer und der Doc konnte halt mit einer Pistole, also mit so einer Spritzpistole, konnte er einen quasi instant wiederbeleben und sich selber auch einmal, was eigentlich ganz lustig ist, und der kann jetzt halt heilen und sogar überheilen. Das heißt, wenn ich jetzt 80 oder 90 Leben habe und der Doc schießt auf mich, dann habe ich 120 Leben. Die gehen dann aber alle 2 Sekunden 2 Leben wieder runter. Also das ist schon mal deutlich praktischer geworden. Dann gibt's den Twitch. Das ist ein Angreifer, der hat eine Drohne, die Chock-Pfeile verschießen kann. Und den konnte man halt vorher, also bevor eine Runde losgeht, können ja die Angreifer mit den Drohnen durchs Haus fahren und oder durchs Gebäude und die Situation sich schon mal angucken. Und der Twitch kann jetzt schon direkt mit dieser Twitch-Drohne losfahren. Das heißt, er kann auch schon in der Vorbereitungsphase die Gegenstände der Gegner zerstören, weil er, wenn er zum Beispiel auf so eine so eine Booby Trap, das ist so ein Infrarotstrahl an der Tür, den kann er schon direkt kaputt machen. Und dadurch hat der Twitch sogar zwei Drohnen, wenn man so will. Und das ist sehr praktisch. Und dann hat man, glaube ich, den Capitano, das ist ein neuer, der im zweiten, den Blackbeard hat man geändert, Entschuldigung, der kam im zweiten DLC. Der war nämlich viel zu stark, der hatte so ein kleines Schild auf dem Maschinengewehr und das hat irgendwie 800 Trefferpunkte ausgehalten. Und den hat man jetzt zum Beispiel auch genervt. Also es passieren immer wieder Kleinigkeiten und du wolltest auch noch was sagen?
Ich höre dir in Bliss zu, denn tatsächlich finde ich es großartig, dass da immer noch dran gearbeitet wird. Es sind ja auch irgendwie insgesamt 5 DLCs, die rauskommen sollen. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade im dritten. Ne?
Genau.
Wenn ich das richtig weiß, ja genau. Und jedes Mal wird ein bisschen etwas geändert und jedes Mal verändert diese kleine Änderung tatsächlich das komplette Spiel und wie die Leute es spielen. Und das finde ich super geil, weil du nicht immer nur eine Schiene fährst, wie ich zum Beispiel bei Counter-Strike immer so das Gefühl habe, da gibt es nur eine Schiene und alle schreien Rush B. Das ist nicht so. Das ist nicht so bei Rainbow Six Siege. Wir haben ja jetzt auch endlich C4, ja, also ordentliches C4. Nicht nur das mit dem Nokia-Telefon vorne dran, was man dann werfen kann in anderer Leute Gesichter, sondern
jetzt ein Samsung.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Telefon
ist. Das stimmt, das hatte ich gerade vergessen. Es gibt jetzt ja mittlerweile auch für die Angreifer Claymore-Drohnen.
Ja, genau, Claymore-Drohnen. Das ist so geil. Das
ist richtig cool.
Ich feiere das total, weil endlich, also es hat sich so eine Strategie bei vielen erbaut, dass du, wenn du verteidigst, dass so mindestens einer, wenn nicht sogar zwei oder sogar drei Leute außerhalb des Verteidigungsraumes sind. Und es gibt dafür ja auch einen Operator, der das kann oder der nach außen gehen muss, um eben Leute aufzudecken und so. Aber generell sind die Leute sehr frustriert mit den Roamern, wie wir sie nennen, die dann rausgehen und die Leute von hinten holen. Meistens ausrangierte Counter-Strike-Spieler, die auf den Kill aus sind. Und die werden jetzt mit Hilfe von Claymores davon abgehalten, die ganz gerne mal in die Luft gehen. Die Laser sind auch nicht, weil wenn man das richtig platziert, dann sind die Laser nicht ganz so gut zu sehen. Und das hat schon für einige frustrierende Schreie gesorgt bei uns auch im Team. Und es ist großartig. Ich liebe das. Dieses Ganze, dass sich das Spiel so verändert innerhalb des Spiels selbst. Das finde ich gut.
Aber es spricht natürlich auch super für das Spiel, dass man halt sagt, gut, es gibt eine Taktik, dafür gibt's wieder eine Gegenmaßnahme. Also dieses klassische, wenn das Spiel das zulässt, dann kannst du es auch machen. Also ich finde immer dieses Gemecker über Camper oder ich weiß jetzt nicht, ob es in Rainbow Six so ist, aber so dieses, da hast du wieder einen Roamer unterwegs, wie lame und so.
Ja, ja.
Wo ich mir denke, ja, wenn das Spiel das aber erlaubt, dann ist es für meiner Meinung nach auch eine valide Taktik. Und natürlich gibt es dann halt wieder Gegenmaßnahmen gegen eine Taktik. Und wenn du dich halt mit Claymores dann auch als Angreifer geschickt absicherst, dann hat auch der Roamer draußen keine Chance.
Richtig. Also ich finde auch, es gibt immer wieder diese die Roamer-Geschichten, die gehen natürlich auch so weit, dass die Spawn snipen. Also es gibt dann von einigen Häusern aus bestimmte Räume, da kannst du auf den Spawn rauf gucken. Das heißt, die Leute, die das wissen, die gehen da oben hin, schlagen oben ein Fenster ein und warten dann auf die Leute, dass sie da spawnen, um sie dann möglicherweise zu erschießen, wenn du so um die erste Ecke rumgehst. Ne? Also man kann nicht direkt auf den Spawn-Punkt gucken, aber du kannst sehen, wenn sie um die Ecke kommen. Und dann wirst du da schon geholt. Das ist tatsächlich sehr, sehr frustrierend, wenn das immer wieder passiert. Auf der anderen Seite sage ich mir auch, wir wissen doch jetzt schon, oder das sage ich dem Team dann auch immer, wenn dann einer rumjammert, sage ich mir, wir wissen doch, dass da oben jetzt einer steht. Warum gucken wir denn nicht von Anfang an auf dieses scheiß Fenster und sagen, wenn ein Fenster offen ist, damit da einer dann überwacht und im Grunde guckt, dass wir von da aus nicht geholt werden oder rechtzeitig schießt. Das ist alles eine Absprachensache. Und das ist
auch du kannst doch dann den Operator nehmen, der ein Shield hat und die anderen laufen dann quasi in so einer Phalanx dahinter, oder?
Ja, könnte funktionieren. Manchmal funktioniert das nicht. Und wer will schon Montagne spielen? Ich verstehe das eh nicht.
Ja, vor allem, wenn er von oben schießt, dann, ne? Dann kannst du dann
oh Gott, auch nicht. Ey. Dieser blöde, alleine wenn dieser Klöterkasten schon anfängt so zu rütteln, dann denke ich mir schon so, oh nein, und du hast kein C4 dabei. Scheiße. Also es ist schon das macht schon Spaß. Und ja, gerade wenn du so Taktiken hast, die das Spiel eben erlaubt, du kannst ja auch am Anfang gar nicht richtig rausgehen, sondern es nur am Anfang der Runde. Und selbst dann bist du ja aufgedeckt und markiert, dass du draußen bist. Und dann weißt du ja schon, wie die Taktik des anderen Teams aussieht. Also das Spiel gibt einem viel Freiheit, nicht alle, limitiert die Teams auch zu dem, was sie machen sollen. Und deswegen jammer ich da selten rum. Wenn irgendjemand eine ausgefallene Taktik hat, gucke ich mir die doch eher ab, als dass ich dann rumjammer, dass er besser war als ich. Da bin ich auch ganz fair.
Nina, du hast jetzt schon angesprochen, dass es 5 DLC geben wird und 3 sind bisher erschienen. Wie funktioniert denn das mit dem Season Pass? Weil da habe ich auch irgendwie in Erinnerung, dass das irgendwie nicht so ganz eindeutig war. Also sprich, der war kostenpflichtig oder der ist auch immer noch kostenpflichtig, aber trotzdem auch irgendwie nicht nötig. Also man muss den nicht unbedingt kaufen. Kriegst du das noch zusammen, wie das funktioniert? Weil das wäre ja jetzt auch für Leute, die zum Beispiel jetzt erst einsteigen, oder allgemein auch sehr interessant.
Ja, also du bekommst Ingame-Währung, während du spielst. Das heißt, je mehr du spielst, desto mehr Währung bekommst du. Und für diese Ingame-Währung kannst du dir dann die Operator kaufen. Das ist relativ viel. Du musst relativ aktiv und auch sehr, sehr langwierig und erfolgreich spielen, damit du dann das Geld zusammenbekommst für die Operatoren. Die neuen Operatoren sind meistens ziemlich teuer. Ich glaube so, also ich kann mich erinnern, damals, als ich einstieg, war gerade das zweite DLC rausgekommen. Valkyrie und Blackbeard waren neu und beide haben so 25.000 gekostet. Also
genau, das ist der Standardpreis.
Genau, das ist der Standardpreis. Richtig. Und das gab dann auch für Capitao und Cavalera heißt die, glaube ich. Wir haben andere Namen für die.
Wir nennen die auch Welten,
ich glaube, Chewbacca haben wir die auch schon mal genannt. Also es ist, wir haben uns praktisch, wir haben dann im Grunde aus Frust eigentlich, habe ich eher einen Season Pass erworben, weil ich nämlich keine Lust hatte, mehr das zu erspielen. Dadurch, dass ich ja nur limitiert Zeit habe, konnte ich nicht so viel spielen, wie ich gerne wollte, um dann eben genug Geld oder ja Money im Grunde im Spiel zu erwirtschaften. Deswegen war für mich der Season Pass eine Erleichterung, dass ich dann auch direkt die neuen Operatoren spielen konnte. Es ist nicht unbedingt notwendig. Und wenn man den Season Pass nicht hat, dann bekommt man die Basisoperatoren mit den großartigen Videos, die diese Basis, diese Introduction praktisch liefern, bekommt man dazu. Also die kriegt man auch leicht gekauft. Nur eben die Extra-Sachen, die sind dann eben teuer. Muss man wissen. Also ich sag immer, der Season Pass lohnt sich. Fangt nicht mit der ganz abgespeckten Anfängerversion an. Das ist nur frustrierend und hält einen mehr vom Spielen ab. Und auch in Hinsicht auf die neuen DLCs würde ich das immer noch bevorzugen, dass weil die Operatoren natürlich dann trotzdem immer noch teuer sind, auch wenn du das Spiel einfach neu kaufst, ne? Das ist immer ein bisschen blöd.
Aber Christian, das klingt jetzt für mich, so wie Nina das schildert, sehr nach so Augenwischerei. Also, dass man sagt, ja, auf dem Papier ist das alles kostenlos, ihr könnt euch das alles erspielen, aber ihr braucht halt 800 Stunden für jeden Operator und damit wird's dann halt auch irgendwann so, dass du eigentlich in den Season Pass gezwungen wirst, wenn du jetzt aktiv noch spielen willst, weil du brauchst dann wahrscheinlich die Operatoren auch, um mit den anderen mitspielen zu können. Maps sind auch dabei, ne? Dann brauchst du wahrscheinlich sowieso, weil...
Ja, die Maps sind umsonst.
Die Maps sind umsonst, okay. Ja.
Ja gut, das ist so. Ja dann wieder was Positives, weil oft hat man halt bei anderen Spielen das Problem, dass man halt auf manche Server gar nicht mehr draufkommt, weil irgendwelche DLC-Maps in der Rotation sind und dann kannst du gar nicht mit deinen Freunden zum Beispiel mitspielen, weil der Server dich von vornherein rausblockt.
Nee, das ist dann blöd dran, ja.
Das Gute ist ja, man braucht ja auch nicht alle Operatoren. Also gerade wenn man ein festes Team hat, dann weiß man ja ungefähr, wie die Spielstile sind. Und die neuen Operatoren, die so rausgekommen sind, die sind eigentlich sehr eindeutig. Also es wird sehr schnell klar, mit dem Blackbeard zum Beispiel, da tankt man eher. So, und da finde ich, da kann man ohne Season Pass, kann man, glaube ich, sich relativ schnell einig werden, du kaufst eher den, du kaufst eher den. Und dann hat man ja auch dieses Problem nicht, wenn man in der Idealsituation mit 5 Leuten spielt, dann weiß ja jeder, welchen Operator er nehmen wird. Und ich glaube, gerade für die Leute, die seit Anfang an dabei sind, hätte sich der Season Pass nicht mehr gelohnt. Mittlerweile, wenn man jetzt natürlich neu einsteigt und dann schon 6 Operatoren hat, die jeweils 25.000 Coins kosten, das ist dann natürlich ein bisschen hart, das gebe ich zu.
Ja, es ist auch. Ja, das stimmt.
Kann man jetzt noch einsteigen, Christian? Oder wird man da einfach nur noch von den Cracks weggeballert?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man jetzt noch einsteigen kann, weil gerade mit dem Ranked-System klappt das auch wirklich gut, muss ich sagen. Ich habe, wenn wir Ranked spielen, selten das Gefühl, dass ein Match super eindeutig ist und wir den Gegner vernichten oder mal einen schlechten Tag haben und selber einen auf die Mütze kriegen. Also beim Ranked muss man 4 Gewinnrunden machen, außer es steht 3-3, dann muss man 5 haben. Und das sind eigentlich immer sehr, sehr spannende Matches und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man da auch wieder neu einsteigen kann, weil man halt auf so Leute wie uns, die das halt schon viel, viel länger spielen, gar nicht mehr treffen würde.
Nina, du bist jetzt, ich will nicht sagen, das lebende Beispiel, weil mittlerweile bist du ja auch schon seit irgendwie 3 Monaten oder 4 Monaten, wie du selber gesagt hast, dabei. Aber du bist ja auch ein bisschen später eingestiegen. Und das ist ja gerade so in Multiplayer-Spielen ist das ja gar nicht so selbstverständlich, dass man es dann so leicht hinbekommt. Erstens, weil die Community mittlerweile halt schon erwartet, dass man gut mitspielt und man wird dann sofort irgendwo rausgekickt, wenn man nicht irgendwie gleich von Anfang an den richtigen Charakter wählt oder auf der richtigen Lane spielt oder was ich, wie das bei League of Legends ist. Genau. Und man hat natürlich auch eine viel höhere Frustgrenze, die man erstmal überwinden muss, weil man halt, wenn man zum Launch reinkommt, dann können halt alle Spiele noch nicht so richtig. Mhm. Und wenn es halt schon ein paar Monate läuft, dann haben sich die Taktiken schon etabliert, dann weiß man halt schon, wie man die Noobs erwischt, so ungefähr. Und deswegen hat man halt am Anfang, wenn man später reinkommt, immer erstmal so eine Frustphase, wo man sich durchbeißen muss. War das bei dir auch so? Und würdest du auch sagen, so wie Christian, ach, man kann durchaus jetzt wegen des Ranked-Systems schon noch den Einstieg wagen?
Sie war fürchterlich, diese Frustphase. Was soll ich sagen? Das war schrecklich. Ich habe fast in meine Maus reingebissen, ins Mikrofon, das geworfen. Tatsächlich ist die Lernkurve sehr, 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 sehr steil. Viel steiler, als ich das bei Counter-Strike damals in Erinnerung habe. Aber nie so, dass ich das Gefühl hätte, dass ich jetzt damit aufhören muss, sondern mehr, weil ich eben schon so viele Leute hatte, die schon so viel wussten über das Spiel, war das sehr viel besser für mich einzusteigen, später auch einzusteigen, weil wir eben viel mehr Leute hatten, die dann auch schon Taktiken vorbereiten konnten und dadurch war die Lernkurve nicht ganz so harsch. Also ich hatte nie das Gefühl, es gibt immer einen, der sich carryen lässt, sagen wir immer. Also besonders bei einem Team aus 5 Leuten. Da sind 4, die es können und einer hängt halt immer so ein bisschen hinterher und es ist nicht schlimm, weil das Team es aushalten kann.
Ja, ich war gerne dann zu. Ja.
Genau. So, jetzt gucke ich zu. Und das Zugucken dann in dem Sinne zu nutzen, um zu erkennen, wie Leute sich bewegen oder wie Leute bestimmte Wände aufmachen. Ich lerne jedes Mal bei jedem Spiel neu dazu, auch wenn ich das jetzt schon lange spiele und auch begeistert spiele und die Lernkurve hält immer noch an, weil das Spiel so vielseitig ist. Und ich finde auch, dass man, wenn man sich später als alle anderen auf so ein Spiel einlässt, was man dann ja tut als Neueinsteiger, man das auch erwarten sollte. Und mir macht das Spiel so viel Spaß, dass es mir egal ist, dass ich der absolute Obernoob bin, ja, und auch immer noch so genannt werde und immer noch das heißt, oh Nina, das war wieder so typisch. Das ist mir egal, weil wenn du so ein Team hast, wo 2, 3 gut drin sind, die das dann so ein bisschen tragen und auch stabil halten und man trotzdem gemeinsam noch Spaß haben kann, dann lohnt sich jedes Spiel. Also ich finde, solange dir das Spiel Spaß macht, lohnt sich das auf jeden Fall einzusteigen. Und das Matchmaking ist tatsächlich so fair, dass du auch nicht mehr gegen 3x doppelt Platin gesetzt wirst und es wird dir nicht direkt ins Gesicht geschmiert. Wir hatten letztens ein Spiel, da haben wir mit 2 Leuten einen Platin, einen Gold und wir alle Holz, Kupfer, Bronze, sag ich immer, gespielt und dann hatten wir plötzlich ein Gegnerteam aus Gold, Platin und mehr war da auch gar nicht. Also es war alles nur Gold und Platin, 2 Platin, 3 Gold und wir haben ein Spiel gewonnen. Das haben wir erst danach gesehen. Wir hätten nicht angefangen zu spielen, hätten wir die Ränge vorher gewusst. Und als wir danach gesehen haben, dass wir ein Spiel gewonnen haben, haben wir uns alle vor Freude in den Hintern gebissen. Und das war so cool. Das hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht, als schon am Anfang direkt zu wissen, dass du echt nicht kannst. Es gibt immer eine Chance. Und du kannst auch immer besser werden. Und auch andere Teams haben mal einen schlechten Tag. Das ist super.
Zuschauen ist ein schönes Stichwort. Also Rainbow Six ist ja auch in der ESL und ich weiß auch, dass Ubisoft da viel macht, um das zu etablieren. Also zum Beispiel diese Seasons haben ja jedes Mal so ein Tournament und die Season ist auch, glaube ich, immer der Zeitraum, wo dann neuer DLC rauskommt mit neuen Operatoren. Und da weiß ich, dass Ubisoft eben auch dran ist, in jeder Season da Geld also Preisgeld bereitzustellen und so. Christian, verfolgst du auch E-Sport? Also schaust du auch das in Rainbow Six an und ist das auch einer der Gründe vielleicht, warum das Spiel so populär wird?
Da habe ich leider gar keinen Zugang zu, aber also im Allgemeinen, ich gucke auch kein Counter-Strike oder LOL. Aber ich habe mir ab und zu mal so Matches dann im Nachhinein angeguckt und ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mehr mache, weil es ist wirklich spannend. Also selbst wenn man im Spiel drin ist und nur zuguckt, ist das ja auch schon spannend. Das ist ja, da hatte man ja vorher auch Angst so, boah, dann dauert eine Runde 3, 4 Minuten und wenn du direkt am Anfang stirbst, ist das super langweilig. Und aber meiner Meinung nach hat dieses Spiel wirklich Potenzial, dass man da zugucken kann und auch Taktiken erkennen kann. Und also ich bin da vielleicht nicht das Role Model.
Nina, du streamst wahrscheinlich so viel, dass du gar keine Zeit hast, noch irgendwas anderes anzugucken. Oder bist du auch aktiver E-Sport-Gucker bei Rainbow Six?
Ich gucke am allerliebsten Counter-Strike. Rainbow Six Siege habe ich bisher noch nicht geguckt, aber steht auf dem Plan. Also dadurch, dass mein Freund viel Counter-Strike spielt und auch guckt, ist das bei uns so eine feste Institution geworden, dass wir uns die Counter-Strike-Spiele angucken, weil ich das Spiel auch eigentlich geil finde. Ich kann es halt nur nicht spielen. Aber bei Rainbow Six Siege, ich habe es bisher noch nicht gesehen, wie gerade eben gesagt, und ich würde aber gerne. Also wenn das mal bei mir auf dem Schirm irgendwo ist, dann gucke ich mir das auf jeden Fall mal an. Eben genau, weil diese Taktiken so interessant sind und weil man sich da bestimmt einiges abgucken kann für das eigene Spiel. Schon ziemlich gut, ja.
Jetzt mal zum Ende hin noch ein bisschen Spekulation. Also geht es so weiter mit Rainbow Six Siege? Also wird es, ihr habt ja immer wieder Counter-Strike und League of Legends und sowas auch schon in den Raum geworfen, wird es so ein Dauerbrenner, Christian?
Also ich glaube, bei uns schon, ja. Also gerade, weil bisher jeder DLC hat das Spiel meiner Meinung nach richtig geändert. Also du hast wirklich, die neuen Operator waren immer direkt auch die, die am begehrtesten waren, weil sie irgendwie das Spielsystem, altbewährte Taktiken über den Haufen geworfen haben. Und da bin ich mir einfach sicher, dass Ubisoft sich noch sehr viel einfallen lässt in den nächsten paar Monaten. Und wenn das dann weiterhin so kreativ und abwechslungsreich bleibt, dann sehe ich da keinen Grund, warum man aufhören sollte.
Dito, also ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt in der nächsten Zeit einfach abbricht. Das glaube ich auch nicht, besonders mit der Aussicht auf das nächste DLC, welches ja Japan sein wird. Und darauf freue ich mich schon richtig, richtig hart. Allerdings weiß ich nicht, was passiert, nachdem die DLCs auslaufen. Also es sind ja nur 5 angekündigt worden, nur in Anführungszeichen. Ich würde es schade finden, wenn sich danach an dem Spiel, wenn es dann danach an Abwechslung verliert, dadurch, dass sie nichts mehr ändern oder nichts mehr verschlimmbessern. Ich denke, das ist das Einzige, wovor ich Angst haben könnte, aber dafür ist noch keine Zeit. Also bisher macht das Spiel noch zu viel Spaß, bisher haben wir noch zu viel Content in Aussicht. Neue Karten, neue Operator, neue Ideen, auch der Entwickler, da sehe ich das genauso wie Chris, das wird gut laufen. Also ich freue mich auf die nächste Zeit in Rainbow Six Siege tatsächlich, ja.
Und es ist ja auch Ubisoft. Also wenn es eine Firma gibt, die Eier hat, sag ich mal, einfach neuen Content anzukündigen, der nicht mehr Teil des Season Passes ist, dann Ubisoft, würde ich mal sagen. Ja.
Was ja gut ist. Es lässt uns hoffen. Und besonders, wenn es so halt weiter so einschlägt, ne? Dann ist es natürlich geil.
Aber warum machst du denn den Erfolg und den langfristigen Erfolg auch im Speziellen jetzt an dem Season Pass oder weiterem Content fest? Weil, ich sag mal, bei Counter-Strike gibt's ja auch keinen neuen Content, da wird allenfalls noch irgendwie gepatcht oder es werden irgendwelche Sachen, Details verändert, aber es gibt jetzt keine neuen Modi oder keine neuen Spielcharaktere oder so und trotzdem ist es erfolgreich.
Bei mir ist es immer so ein Gefühl, dass das Spiel sich so schön verändert innerhalb des Spiels durch den Content, der von Ubisoft hinzugefügt wird. Das ist für mich so eines der faszinierenden Dinge an dem Spiel. Also ich würde es natürlich auch weiterspielen, aber ich würde es, glaube ich, weniger begeistert spielen als vorher, was eigentlich ja nicht so richtig für den Fandom stimmt. Allerdings habe ich das, diese Mechanik des Veränderns an kleinen Dingen, was dann im Grunde komplette Taktiken verändert, das habe ich sehr, sehr lieben gelernt an diesem Spiel. Und es ist auch das erste und bisher das einzige Spiel, bei dem ich tatsächlich einen Wert auf einen Rang lege. Das tue ich bei sonst keinem Spiel, die sind mir alle egal. Ich kann 3-mal Doppelholz sein, das ist vollkommen irrelevant für mich. Außer in Rainbow Six Siege. Da habe ich gerne einen Rang, der cool ist und der sagt, okay, sie hat tatsächlich irgendwie ein bisschen, sie möchte das gerne wirklich können, so. Das finde ich total super. Und dadurch, dass sich das Spiel innerhalb des Spiels dann eben verändert, das finde ich sehr, sehr attraktiv an dem Spiel. Deswegen, weil das so ein Punkt ist, auf den ich so viel Wert lege, hänge ich da so ein bisschen dran. Allerdings würde ich auch nicht sagen, dass es das Einzige ist, was das Spiel ausmacht. Das stimmt. Also ich würde jetzt nicht sagen, alles hängt davon ab, dass neuer Content kommt. Bestimmt nicht. Aber es macht das Spiel weiterhin so unheimlich attraktiv für mich persönlich. Also es ist eine rein persönliche Geschichte.
Und man hat sich auch einfach dran gewöhnt, so dass dann alle paar Monate wieder was Neues kommt und man freut sich da auch richtig drauf. Und dann dieser lustige Moment, wenn dann, man kennt ja die Maps mittlerweile, weil ich finde auch zum Beispiel, das sind mehr als genug Maps. Also es klingt auf dem Papier, ich glaube, es sind jetzt 13 Maps, die es in Tag und Nacht gibt. Das klingt total wenig, aber das ist eigentlich gefühlt schon viel zu viel. Weil man muss diese Maps wirklich kennen. Also, und wenn dann eine neue Map kommt, man steht da echt wie der Ochs vom Berg. Also man stellt sich da so dumm an am Anfang, weil
die Favelas. Oh Gott,
ja, die Favelas. So, das ist die neueste Map, die rausgekommen ist. Die ist so offen, das ist wieder ein komplett anderes Spiel als zum Beispiel das klassische Haus, was man aus der E3-Präsentation noch kennt. Und das ist wirklich toll. Also diese Momente, die man da hat, ja, also wirklich, deswegen immer weitermachen.
Genau, so richtig Facepalm-Momente in den Favelas und das Aufstöhnen des kompletten Teams, wenn da steht Favelas und wir alle nur so, oh nein, verdammt. Dann musst du auch dann dementsprechend die Operatoren aussuchen und so. Also das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Da kann man sich schon echt drauf freuen.
Aber klar, das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus. Das ist ja das Salz in der Suppe, dass man so ein Spiel hat, was auch immer wieder einen neu fordert. Als wenn man halt sagt, ja gut, jetzt ich kenne alle Operatoren, ich kenne alle Karten. Und wenn halt mal was Neues kommt und man auch wieder neu lernen muss, wie die Karte funktioniert, was es da für Taktiken gibt und sowas, dann ist wahrscheinlich auch das allen anfänglichen Frust zum Trotz trotzdem irgendwie was, was auch das Ganze wieder neu befeuert, die Begeisterung für das Spiel, ne?
Ja, das ist richtig, das stimmt.
Also ich muss auch sagen, sonst spiele ich gar keine Multiplayer, weil mir das halt wirklich nach 2-3 Monaten maximal habe ich das dann halt durch. Also dann ist es für mich langweilig im Endeffekt, weil es ja dann doch irgendwie immer dasselbe ist. Also dafür spiele ich dann wahrscheinlich nicht Hardcore genug und das ist halt dann bei Rainbow Six wirklich eine nette Lösung so.
Ja, sehe ich ganz genauso. Besonders also auch, dann gibt es so Spiele, die spielst du nur, weil die anderen das spielen. Also das ist bei mir zum Beispiel Battlefield oder Counter-Strike. Das ist immer nur so ein, komm, lass uns doch spielen. Und dann sage ich, ja, okay, spiele ich eine Runde mit. Das ist bei Rainbow Six Siege selten so. Da sage ich, lass uns mal Rainbow Six Siege spielen. Und sofort schreien 10 Leute, yay! Und dann geht's los. Also das die Euphorie bei mir ist eine ganz andere aufgrund dessen, dass das Spiel eben mich immer noch fordert. Besonders bei dem Punkt Map-Kenntnis. Hashtag Map-Kenntnis. Das ist schon wichtig.
Also das geprägte Hashtag.
Ja, das ist mal rübergeschwappt aus irgendeiner anderen Community. Und seitdem wird es bei uns aufgezogen. So nach dem Motto, jedes Mal, wenn irgendwo was schief geht, heißt es immer, oh, Hashtag Map-Kenntnis. Und es ist ja tatsächlich so, du musst die Karten so gut kennen. Also ich finde es faszinierend, wie die das in Counter-Strike machen, dass sie an jedem beliebigen Punkt irgendeine Granate irgendwo hinschmeißen und dann trifft die irgendjemanden direkt ins linke Nasenloch. Das ist bei Rainbow Six Siege gefühlt noch schlimmer, weil, was hatten wir letztens für eine Taktik? Da hat jemand von unten an eine Decke C4 geschmissen, direkt neben so einer Luke, die du ausspringen kannst, und hat gehört, dass ich da drüber stand, hat das C4 gezündet und mich sofort instant gekillt. Und ich so, was war das denn? Und bis wir rausgefunden haben, dass es das C4 von unten an der Decke war, das mich obendrauf dann praktisch weggenatzt hat, das war schmerzhaft. Das ist auch noch zweimal passiert, bis ich das richtig begriffen habe, was da eigentlich geschieht. Und das ist das.
Das ist wie das, so ein Hamster, der immer wieder an den Lektor greift.
Ja, genau. Und das ist dann, so bis du diesen Lerneffekt erst hast, besonders wenn du ja dann nebenbei noch streamst. Ne, ich habe ja nicht nur die Konzentration auf dem Spiel und in dem Dings, sondern ich muss ja auch noch auf den Chat achten. Und bei Nvidia muss ich ja auch noch auf die Punktevergabe achten und auf die Wetten und so. Das ist dann nochmal mehr Aufmerksamkeit, die vom Spiel weggeht. Und wenn du dann dreimal den gleichen Fehler machst und der Chat schon schreibt, oh Nina, dann weißt du, okay, jetzt musst du aufmerksam sein. Das macht schon viel Spaß. Das ist auch ein cooles, also es macht auch der kompletten Community so viel Spaß. Das ist echt gut.
Gut, es ist wirklich auch mal schön zu sehen, dass so ein Spiel, was vielleicht nicht ganz den sauberen Launch hingelegt hat, dann trotzdem auch noch die Kurve kriegen kann. Also das heißt, wenn man demnächst vielleicht mal so ein Multiplayer-Spiel, was zum Launch, also ich meine, die Großen nehme ich da jetzt mal aus, weil bei einem Battlefield, da weiß man halt, da wird so lange dann rumgedoktert, bis es dann halt irgendwann einigermaßen mal funktioniert. Aber es gibt ja durchaus andere Spiele, die dann rauskommen und man sagt, ja, war jetzt zum Launch nicht so und die Server sind auch schon wieder fast leer. Es gibt dann durchaus auch Spiele, die dann nochmal die Kurve kriegen und ich glaube, Rainbow Six Siege ist da so ein Beispiel dafür, dass man es halt mit beharrlicher Arbeit auf Seiten des Entwicklers durchaus schaffen kann, das irgendwie nochmal wieder zu einem funktionierenden und populären und aktuell sieht's ja auch so aus, dass es populär bleibt, Gesamtprodukt zu prägen, schaffen. Gut, dann, ich habe nochmal nachgeschaut extra jetzt hier parallel, man kriegt das, wer jetzt doch Lust bekommen hat, nochmal einzusteigen, für rund 30 €, auch für alle Plattformen, also das heißt, die Konsolenversion ist mittlerweile ja auch schon dann um die Hälfte gesunken im Preis und ich glaube, wenn man es sich gebraucht kauft oder sowas oder mal ausleiht, dann kommt man da sogar noch billiger raus und mal auszuprobieren, ob einem das taugt und der Season Pass, wie gesagt, kostet wahrscheinlich auch nochmal so 25 oder so, wenn man den braucht, ne?
Ungefähr,
tatsächlich. Also bei Uplay gibt's auch noch eine 15 € Starter-Version, hatte ich jetzt gesehen. Da sind dann wohl 4 Operator mit drin, aber die anderen Operator sind dann teurer.
Ja, nicht machen. Oh,
genau,
nicht machen.
Also nicht kauft machen. Wollte ich damit nämlich gerade auch ausführen, ja. Dann kauft euch lieber für 30 Euro das volle Spiel, da sind die Operator einfach definitiv erschwinglicher.
Ja, viel erschwinglicher. Und dann ist es dadurch auch direkt frustfreier.
Genau. Okay, aber das ist nur eine PC-Nummer dann auf
jeden Fall. Genau, das ist nur eine PC-Nummer, ja. PC, ja.
Alles klar. Gut, da haben wir das auch geklärt. Dann, Nina, dir vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, Christian, dir natürlich auch. Wir verlinken deinen Twitch-Hashtag Ortnina, Hashtag Mapkenntnis bei uns. Und ja, alles klar. Dann vielen Dank euch beiden. Und vielleicht, also Nina muss ich dann leider doch wegen der PC-Plattform eine Absage erteilen, aber Christian, wenn du dann demnächst mal spielst, dann könnt ihr, beziehungsweise denkt dran, dass ihr alle euren Status auf nicht verfügbar stellt, damit ich nicht sehen kann, dass ihr online seid. Alles klar, ciao.
Tschüss.
Ciao.